Hallo und herzlich willkommen da draußen. Es ist wieder soweit. Es ist Fehlerfreitag, es ist Dezember. Ich hätte auch mit Ho, Ho, Ho anfangen können. Die Lichterketten hängen draußen. Die Glühweinstände sind wieder gut gefüllt. Weihnachtsmarkt ist. Und es ist auch wieder Fehlerfreitag und ich freue mich heute, einen besonderen Gast da zu haben. Heute ist Sabine Wöller bei mir. Sie ist eine von 4 Vorständen des Deutschen Coachingverbandes, ist selbst Coach und Unternehmensberaterin. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, Sabine. Herzlich willkommen im Fehlerfreitag-Podcast.
Ja, danke schön, Holger. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Sehr schön. Also ich kenne dich jetzt sehr gut, würde ich mal sagen. Oder was heißt sehr gut? Aber ich bin ja im Deutschen Coachingverband auch aktives Mitglied und habe dich schon das ein oder andere Mal sehen und hören dürfen. Aber vielleicht für die, die das noch nicht gemacht haben, die dich nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was muss man wissen über Sabine?
Ja, danke. Sehr gerne. Also, ich bin erst seit einigen Jahren systemische Coach und Consultant, bin wie du, zertifiziert im Deutschen Coachingverband. Können wir gleich mal nachher sprechen, warum wir auch gerne Mitglieder da sind. Ich bin lange Jahre Führungskraft in einem großen pharmazeutischen Unternehmen gewesen und das ist im Prinzip so das Handwerkszeug und auch die persönlichen Erfahrungen, die ich da hatte, die ich jetzt mitnehme in die Coaching-Zeit und in die in meine Arbeit, wo es wieder um den Fokus geht, Führungskräfteentwicklung und tatsächlich die persönliche Entwicklung und Wirksamkeit der Führungskraft und vor allen Dingen in Transformationsprozessen, in den Wandelprozessen, in denen wir alle irgendwie stecken, jeden Tag privat im Verband, in Unternehmen und die Schwierigkeiten, die uns das macht und auch die Stolperfallen, die da sind. Genau, und seit Sommer diesen Jahres bin ich Vorstandssprecherin im Deutschen Coachingverband, dem Verband, der mir am Herzen liegt und wo ich auch dachte, da könnte ich jetzt auch mal selber einen Beitrag leisten und mache die Arbeit sehr gerne.
Sehr schön. Ja, sehr cool. Du hast gerade schon einiges erzählt. Ich glaube, da ist ganz viel drin, um das Thema Fehler mal einzuordnen oder auch für dich deine Erfahrung, dein Umgang mit Fehlern. Vielleicht etwas grob gefasste Frage zum Anfang. Was bedeuten denn Fehler für dich? Ich meine, jetzt bist du im Fehlerfreitag zu Gast. Hast du dich schon mal intensiv mit dem Thema Fehler beschäftigt? Magst du da mal so eine kleine Einsortierung machen, was Fehler für dich persönlich sind?
Ja, also ich denke, genau, ich sitze jetzt hier im Fehlerfreitag und bin aufgeregt und denke, huch, jetzt mach mal bloß keinen Fehler hier. Und das, ich glaube, steckt so ein bisschen intrinsisch in uns drin und auch total in mir. Ich wünsche mir auch, Dinge gut zu machen und gerne fehlerfrei zu sein, insbesondere in Dingen, die mir wichtig sind. Alles, wo ich denke, da könnte ich jemand mit verletzt haben oder alles, wo ich denke, da könnte jemand denken, ich wäre wohl nicht kompetent. Das sind Dinge, wo es mir arg ist, wenn ich da Fehler mache. Und das merke ich auch bis heute. Das tut mir körperlich weh, dass ich denke, oh, warum ist das jetzt passiert? Aber gleichzeitig, bin ja schon ein paar Jahre auf der Welt, weiß ich natürlich und habe auch gelernt, dass genau das die Momente sind, in denen das meiste Lernen passiert. Und ich ohne die vielen Fehler, die ich gemacht hätte, ja nie da wäre, wo ich heute bin. Insofern, es ist immer noch schmerzhaft und ich weiß, aha, das ist jetzt wieder eine Gelegenheit, was Neues zu lernen und wieder beim nächsten Mal schlauer zu sein. Also insofern, das ist so mein ambivalentes Verhältnis mit Fehlern.
Mhm. Jetzt hast du gerade 2 ganz interessante Sachen gesagt. Und zwar hast du einmal gesagt, könnte ich jemanden verletzen? Und dann hast du gesagt, ich will das perfekt machen, dass die anderen professionell, dass ich professionell auftrete. Ich glaube, so hast du es gesagt. Mhm, das genau. Sind ja 2 Dinge, die ja mehr von außen sind. Also das Thema Fehler, also du hast jetzt ja nicht gesagt, ich fühle mich blöd beim Fehler oder ich. Du hast ja mehr gesagt, oh Gott, hoffentlich verletze ich keinen anderen und hoffentlich wirke ich auch professionell. Glaubst du, dass Fehler eher im Außen liegen als bei uns drin? Oder dass, wenn ich einen Fehler betrachte, nur für mich, dass der gar nicht so schlimm ist und erst dann schlimm wird, wenn andere ins Spiel kommen?
Ich glaube, dass wir sowieso den ganzen Tag und immer zu Fehler machen. Das ist Teil unseres Lebens. Und das, was wir da rein, was da von außen kommt, ist das, was wir rein interpretieren in die Wucht, die ein Fehler hat. Das bilde ich mir zum Teil auch ein. Ich denke, wenn ich einen Fehler gemacht habe, huch, könnte das jetzt so gewirkt haben auf andere, könnte jetzt irgendwas den Eindruck auf mich schmälern. Das ist ja bei jedem Unterschied. Aber bei mir sind es diese 2 Dinge. Das ist im Grunde meine Wertung, die ich da reingebe in einen Fehler, den ich gemacht habe. Und die mag bei mir an der Stelle wichtig sein, für jemand anderen überhaupt nicht. ich glaube, es ist nicht unbedingt das, was von außen tatsächlich mir zugetragen wird, sondern es ist das, was ich glaube, daraus zu machen. Also ich glaube, ich bausche das in mir selber dann auf.
Ich glaube, dass auch Glaubenssätze dabei eine große Rolle spielen. Und eigentlich mache ich das nie so früh, in einem Podcast einen Buchtipp zu machen. Aber wer von euch da draußen das Buch kennt von Baron Katie, The Work, das ist sehr psychologisch, das Buch. Aber es zeigt immer, es geht ja um diese Fragen, bin ich sicher, kann ich wirklich sicher sein, dass es so ist? Und wie wird es mir ohne diesen Gedanken gehen? Warum sage ich das? Weil ja ganz oft, und das kenne ich bei mir auch, wir machen Fehler und dann geht das Gedankenkarussell los. Mhm. Was passiert, wenn ich meinem Chef das sage? Nachher, und du drehst ja manchmal durch, also du bist ja richtig kreativ manchmal, wie so ein Hollywood-Film, ne? Dann schmeißt mein Chef mich raus, dann kriege ich keinen neuen Job, dann lande ich auf der Straße, meine Frau verlässt mich. Wo schlafe ich denn überhaupt? Ich war noch nie auf der Straße, vielleicht muss ich sogar auswandern, ich kann gar kein Spanisch. Also man steigert sich da ja völlig rein und im Endeffekt würde der Chef vielleicht sagen, Holger, gut, dass du daraus gelernt hast, pass demnächst auf und das war's. Also der Fehler wäre ja gar nicht dieses Karussell, was wir nach außen dann weitergedacht haben.
Absolut, die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch, dass er das sagt.
Jetzt hast du gerade erzählt, seit Sommer, Glückwunsch auch nochmal dazu, dass du eine von vier Vorständen bist. Magst du mal kurz zu der Konstellation was sagen? Wer sind die drei neben dir? Also du bist eine von vier Vorständen im Deutschen Coachingverband.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich im Sommer auch einen Wechsel gehabt auf diese Vierermannschaft. Das waren vorher zwei Vorstände. Und wir hatten doch einiges an Themen, die wir neu und anders und nochmal neu denken wollten. Und da gab es dann tatsächlich eine ganze Reihe von Mitgliedern, die dann gesagt haben, ja, dann mache ich da jetzt auch mit. Und dadurch sind wir jetzt so eine starke Mannschaft, die dann tatsächlich auch die strategischen Ideen, die wir in unserer Mitgliederversammlung erarbeitet haben, angehen werden. Ja, und wir sind eine Gruppe von Generation Y und X, das heißt so zwischen 30 und 50, so in dem Rahmen. Das finde ich ist eine total wunderbare Mischung, weil wir natürlich auch Themen aufeisen wollen, die genau für diese Coaching-Zielgruppe auch funktionieren soll. Das heißt, in 10 Jahren wird ein Wandel unterbrochen, irgendwie 20 Jahre. Wir wollen als DCV gerne auch proaktiv da vorne dran sein, ne? Um unseren Mitgliedern dann auch genau diese Hilfestellung zu geben, die wir dann brauchen und dem Wandel nicht hinterherlaufen. Das bedeutet nämlich für uns auch Bereitschaft zu Fehlern und bedeutet auch für uns Bereitschaft zum Wandel und dazu Dinge neu zu denken und vielleicht hier und da mal nicht das Ende schon zu wissen, was uns ja auch mitunter Ängste macht und uns Fehler zu vermeiden. Genau.
Jetzt hast du gerade, also du hast vor einigen Minuten gesagt, ich möchte immer gerne professionell auftreten und ich möchte auch, dass Dinge gut laufen. Jetzt hast du gerade erzählt, der Deutsche Coachingverband macht eine Veränderung durch, geht in neue Bereiche, versucht neue Dinge, die man vorher nicht abschätzen kann. Wie passt das auch für dich, für das Thema Fehler zusammen? Weil du bist, glaube ich, eine sehr ehrgeizige und auch eine sehr leidenschaftliche Frau in deiner Arbeit. Und trotzdem passieren ja Dinge im Deutschen Coachingverband, die man nicht absehen kann, weil wir ja auch neue Felder beschreiten. Ich sag mal wir, weil ich auch dem Verband angehöre. Wie gehst du damit um, nicht zu wissen, was passiert und dann natürlich auch auf die Gefahren, Fehler können passieren?
Ja, also Olga, was ich dir vorhin erzählt habe, ist ja erstmal, mich selber kennengelernt zu haben und zu sehen, wann triggert mich was. Huch, ne? Warum steigere ich mich jetzt in diesen Fehler so rein und in einen anderen nicht? Das ist ja jedem von uns überlappen, erstmal zu schauen, wie ticken ich eigentlich und warum tun mir manche Fehler weh und andere nicht. Auch gerade so eine Erkenntnis kann ich dann auch leichter damit umgehen, weil ich lernen kann, meine Fehler zu bemerken, das Gedankenkarussell, was dann losgeht und früher auf die Bremse zu treten, sagen, ja, mach mal einen Realitätscheck, war das jetzt wirklich so schlimm, geh mal wieder weiter, kennen wir schon. Das ist doch wirklich eine Form der Selbstwirksamkeit, die man erlernen kann. Und ich denke, es ist immer gut, wenn man sich selber ein bisschen verstanden hat, mit welchen Beliefs, mit welchen Überzeugungen man so durchs Leben läuft. Im Deutschen Coachingverband gleichzeitig sind wir ja auch Kinder, du ja auch, ehrgeizige Kinder aus Unternehmensarbeit. Das heißt, wir haben ja schon in der Wirtschaft gearbeitet. Wir wissen, dass Dinge vorankommen müssen. Wir wissen, dass Fehler passieren müssen, damit wir lernen können. Wir wissen, dass Wandel um uns herum passiert. Und das kann ja auch auf den Verband übertragen. Der Verband ist im Wandel. Es sind die gleichen Ängste im Raum. Es sind die gleichen Fehler werden uns passieren. Und ich denke, trotz unserer Beliefs und unserer intrinsischen Ängste bauen wir doch auch nach und nach auf Basis der Kenntnisse, Erfahrung, Kompetenzen auf, die wir hier nutzen. Also wir lernen den Umgang damit. Wir dürfen sein, wer wir sind, und wir lernen den Umgang damit. Und genau das passiert auch im DC2.
Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich dich sehe und sehe, wie deine Augen leuchten, wenn du über den Deutschen Coaching-Verband sprichst. Das haben die da draußen nicht. Deswegen sei es an dieser Stelle gesagt, dass Sabines Augen sehr gestrahlt haben gerade. Was macht für dich den Deutschen Coaching-Verband aus? Warum hast du dich auch für diesen Schritt entschieden? Und vielleicht anschließend, was sind deine Ziele als Vorständin im Deutschen Coaching-Verband mit dem Verband und deinen Kolleginnen und Kollegen?
Ja, also ich fange mal an. Warum bin ich persönlich gerne Mitglied im Deutschen Coaching-Verband? Für mich ist der Deutsche Coaching-Verband einer der ersten gewesen, der sehr hohe Qualitätsstandards angelegt hat in einem unregulierten Umfeld der Profession Coaching, die als solche ja gar nicht klar beschrieben ist. Und war auch der erste, der eine Ethikrichtlinie beschrieben hat. Was bedeutet es eigentlich, in einer ehrbaren Manier diesen Beruf auszuüben? Wie geht man mit der Verantwortung um, die man mit dem Erlernten in der Coaching-Arbeit anwendet? Und das hat mich unheimlich angesprochen, weil ich wirklich auch einen hohen Anspruch habe an meine Arbeit und dass ich da dranbleibe und dass ich auch besser werde. Und dieses Team und diese Community im Deutschen Coaching-Verband liefert einfach auch eine wunderbare Zusammenarbeit ab. Und wunderbare Weiterbildung. Du hast gerade eine in Hamburg abgeliefert, die super war. Der Austausch
bei uns vielen und Dank.
Den vielen High-End-Coaches, die in diesem Verband sich tummeln, ist einfach eine super Bereicherung. Ich wollte mich auch dieser freiwilligen Selbstkontrolle unterwerfen, dass ich mich zertifizieren lasse, dass ich mich stetig weiterbilde, damit in diesem unregulierten Umfeld ich klar sehe, ich sorge für die dauerhafte Qualität dessen, was ich da tue. Das war wirklich mein Motivator, und der DCV ist einfach ein Verband aus lauter herzlichen Menschen auch. Das ist mir persönlich ehrlich gesagt auch sehr wichtig, dass ich ein Umfeld habe von Leuten, die gut miteinander umgehen und die alle lernen wollen und mit denen es einfach Spaß macht. Also ich glaube, die Summe aus allem macht es für mich aus. Und das war auch der Antreiber zu sagen, ich engagiere mich aktiv. Also es ist ja immer leicht, sich hinzustellen und zu meckern, wenn dann irgendwas nicht passt im Verband und sich bedienen zu lassen sozusagen. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich nicht genug. Wenn ich auch möchte, dass dieser Verband auch in Zukunft genau das ist, was ich mir wünsche, kann ich ja auch mal einen Beistand beisteuern. Das heißt ja nicht, dass man das immer und 100 Jahre lang macht, aber das heißt, ich gehe da mal rein und helfe mal mit. Und ich habe auch mir eingebildet, mit den Kompetenzen, die ich aus Unternehmenswelt mitbringe, bringe ich vielleicht auch ein paar Qualitäten mit, die auch so ein Verband brauchen kann. Und das war eigentlich der Auslöser, sagen ich stelle mich da auch zur Wahl. Wo wir gerne dranbleiben wollen, ist diese Weiterentwicklung der Qualitätskriterien im Coaching, auch mit anderen Verbänden zusammen, auch die Innovationsoffenheit für alles das, was neu kommt. Da gibt es Themen wie KI, nur mal als Beispiel zu nennen, oder auch neue Methodiken. Ich denke, Innovationsoffenheit ist auch wichtig, um Qualität und Ethik im Coaching in Zukunft auch beizubehalten. Ja. Wir können uns nicht nur auf das Alte verlassen, das kenne ich aus meinem Pharmaumfeld, sondern müssen immer gucken, was gibt es Neues, was das, was wir haben, wieder verbessert. Und dann auch für unsere Mitglieder den Austausch, den wir etabliert haben, einfach nochmal weiter anzukurbeln und auszubauen. Das war natürlich ein Riesenwunsch aus der Mitgliedschaft, und das sind so unsere Kernthemen, da unsere Community zu stärken und die Qualität im Coaching auch mit anderen Verbänden zusammen weiter nach vorne zu tragen.
Das klingt sehr, sehr gut. Also ich bin ja auch selbst zertifizierter Coach, um auch mal das Thema Fehlerkultur hier nochmal hervorzuheben. Ich bin bei meinem ersten Zertifizierungsversuch mit fliegenden Fahnen durchgefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber da war ich mit meiner Coaching-Ausbildung fertig, dachte, gehst mal hin, Zertifikat, nein. Da bin ich sehr traurig nach Hause gefahren. Das weiß ich heute noch genau, wie es war. Aber dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich das Ziel von Coaching? Du kannst ja nicht zu anderen Menschen sagen, durch Fragen sich zu reflektieren. Und ich sage dann, jetzt bin ich nicht gescheitert, jetzt habe ich die Zertifikat nicht. Jetzt gehe ich in einen anderen Verband, und ich wollte auch nie in einen anderen. Und habe ich wirklich 2 Jahre lang wirklich dieses Mediationsprogramm gemacht, wo man unterstützt wird. Hab mit Elke Sieger, schönen Gruß an Elke, falls sie diesen Podcast hört, viel im Austausch gewesen und hab's dann auch geschafft und bin da auch mega stolz drauf und froh, weil es auch zeigt, aus Fehlern zu lernen. Also das ist ja auch ein Prozess für mich gewesen. Ne? Also das hat sich ja jetzt nicht gut angefühlt, nach Hause zu gehen und zu sagen, man ist nicht zertifiziert. Aber es hat mir auch gezeigt, ja, das ist auch ein Qualitätsstandard. Ne? Und das ist, hat sich dann auch gut angefühlt.
Ja, genau. Und auch die Qualität dann dran zu bleiben. Du hättest dich auch hinstellen können und sagen können, die sind alle doof und können mich mal, wenn sie mich nicht wollen. Das ist im Grunde der große Schritt, den du gemacht hast, zu sagen, ja, okay, die setzen den Level wirklich hoch und ich kämpfe mich da jetzt durch. Und nicht das Opfer zu spielen und zu sagen, ich schmeiß jetzt alles hin. Das finde ich eigentlich, das ist eigentlich zu würdigen auch, ne? Da dran zu bleiben dann.
Ja, ich bleib auch ewig, also ich gehe da nie wieder raus. Aber ich bin auch froh, dass es so gekommen ist, weil ich halt viel daraus auch gelernt habe. Was ich jetzt noch, wo ich dich gerade hier habe, wann glaubst du, also zwei Fragen. Erstens, glaubst du, dass es eine Profession und ein Schutz des Titels Coach braucht bei all den Leuten da draußen, die sich Coach nennen? Und die zweite Frage ist, wie erreicht man das? Dass es vielleicht so einen geschützten Titel gibt, weil im Zweifel, deswegen habe ich zum Beispiel das Siegel auch, damit die Leute wissen, okay, der ist zertifiziert vom Deutschen Coaching Forum, das ist nicht irgendjemand, der da irgendwie ein paar YouTube-Videos geguckt hat. Gleichwohl gibt's da draußen ganz viele, die eben sagen, sie sind Coach und sind's nicht und wir arbeiten mit Menschen. Wie stehst du zu diesem Schutz des Wortes Coach und der Profession Coach?
Ja, also es ist ja im Grunde, wenn du auf die Kriterien des DCPAUS schaust, dann beschreiben wir das ja schon, die Erwartungen an einen Coach, die Qualitätskriterien, die Ethikkriterien und was wir unter Coaching verstehen. Und das bedeutet natürlich, dass ich und auch die Verbände, wir haben ja einige Verbände in Deutschland, die das vertreten, dafür stehen und dafür werben, dass wir eine Profession Coach festschreiben und sagen, was ist eigentlich ein Coach und was ist nicht ein Coach, damit dieses wilde Benutzen dieses Wortes in allen möglichen Kontexten mehr Klarheit erfährt und die Klienten, die nach Coaching suchen, auch wissen, wo sie suchen sollen. Jetzt war deine zweite Frage, wie bewirke ich denn das? Was braucht es denn, um da hinzukommen? Ne? Also ich denke, die Arbeit, die wir uns machen müssen, ist die Vielzahl an Verbänden mit auch vielen Unterprofessionen mal so auseinanderzusortieren, dass wir wirklich rausfiletieren, was wollen wir denn als Coach-Profession beschreiben und da uns auch als Verbände zusammentun und vielleicht auch hier und da mal Kleinigkeiten im Wording mal beiseite legen und vielleicht auch mit 80%-Versionen mal gehen. Weil ich glaube, wenn das gelingt, und da sind wir im Grunde auch schon im Gange, ich will nicht sagen, dass da nicht schon was läuft, es gibt schon einige Vorstöße, wenn es uns gelingt, als eine Gruppe von großen deutschen Verbänden zusammenzutragen, wie wir die Profession Coach sehen und wofür sie stehen soll und was sie nicht ist, dann haben wir natürlich eine viel stärkere Stimme als Einzelverbände. Und das ist eine Arbeit, die braucht eine gewisse Zeit, weil das auch heißt, jeder tritt einen Schritt zurück. Ne? Jeder Schritt nimmt einen Schritt zurück und akzeptiert eine 80%-Version dessen, für was er oder sie steht. Und wir beide haben dann abgesagt, wie toll wir den DCV finden und alles, was da drin steht. Das bedeutet auch für uns, wir gehen vielleicht einen Schritt zurück und für andere Verbände ebenso. Ich glaube, das ist die Arbeit, die wir jetzt machen und die läuft auch schon, dass wir uns untereinander zwischen den Verbänden unterhalten, um da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Sehr stark, sehr, sehr schönes Signal. Du hast gerade ein Thema, was mir immer bei Fehlern auffällt, beim Thema Fehler, ist dieses Vergleichen. Wie ist das, wenn man, der Deutsche Coachingverband hat ja jetzt eine neue Struktur und ihr seid jetzt als neues Vorstandsteam da. Ist das so, dass du schon manchmal denkst, okay, jetzt muss ich auch was Gutes leisten, weil die vor mir haben ja auch gute Arbeit geleistet und ich will jetzt auch ein Zeichen setzen. Vergleicht man sich da? Ist da Druck da, dass du sagst, ich möchte jetzt aber auch, dass es vorangeht, damit die Leute sehen, es ist richtig, dass ich im Vorstand bin. Ist das eine Last oder ist das mehr eine Freude, was bewirken zu können?
Ja, danke für die Frage. Also wir haben im Grunde ja im DCV keine neue Struktur geschaffen. Wir haben neue Vorstände, also neue Menschen sozusagen. Und ich denke, das ist ja auch ein ganz normaler Prozess und das ist auch wichtig, glaube ich, dass die Verbände auch mal neue Gesichter immer wieder zulassen und neue Gedanken. Ich denke, das vielleicht mal vorneweg ist, dass es ist, ich glaube, für uns alle, ich glaube, ich darf da für uns alle sprechen, es ist für uns eine Freude und auch ein Spaß, mit unseren Mitgliedern gemeinsam erstmal rauszuarbeiten, was wollen wir denn erreichen? Was ist uns wirklich wichtig? Wo setzen wir uns in unsere Energie rein und uns dann da dran zu setzen? Denn wenn wir das tun, dann stehen auch Mitglieder daneben und sagen, da mache ich übrigens mit und da will ich auch mithelfen. Und dann hast du ruckzuck eine Community beieinander, die wirklich miteinander den Verband weiter ausbaut. Und sowas ist einfach eine Riesenfreude. Ich fühle mich da überhaupt nicht alleine mit irgendeiner Last oder so, sondern es ist, wir schieben hier gemeinsam was an. Und die Vorstände, wir als Vorstände setzen da den Taktpunkt, jetzt geht's los und dann gibt's eine große Gruppe an Leuten, die da auch mitmachen und Ideen reinspülen und so. Und das, ja, also das ist so eine gewisse Aufbruchstimmung, die wir hier erleben und die macht natürlich Freude. Also immer wenn du das Gefühl hast, geht voran, dann macht das einen Riesenspaß. Also ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass das für uns eher eine Freude ist, weil es vorangeht. Und dann sind auch Konflikte oder Dinge, die ausgefochten werden müssen. Ne? Ich will hier lang und du willst da lang, gehören dann dazu und eigentlich keine Last, sondern ja, das ist unvermeidlich auf so einem Weg und auch wichtig, damit ein gutes Ergebnis rauskommt.
Ja.
Nee, wir sind ganz fröhlich unterwegs im Moment, kann ich wirklich sagen.
Ja, das kann ich als Mitglied auch sagen. Also wenn man diese Nachrichten liest und wenn man sowas mitbekommt, das ist schon sehr, sehr nicht nur gut gelaunt und freudig, sondern wie ich auch finde, sehr innovativ. Also es geht in eine gute Richtung, das darf ich sagen.
Ja, danke dir, wenn das passt für dich.
Wie ist die Entscheidung? Machst du uns da nochmal mitnehmen? So eine Entscheidung, ich werde Vorstände beim Deutschen Coachingverband und habe ja trotzdem noch du hast es gesagt, du bist Coach und Unternehmensberaterin. Oft sind Fehler ja auch, ja, mit Entscheidungen auch zu tun. Wenn ich eine Entscheidung treffe, habe ich oft Angst, oh Gott, ist die Entscheidung falsch? Wenn etwas nicht so ist wie geplant, wird's, wie es in der deutschen Sprache ist, als Fehler gekennzeichnet. Hast du dich da mit Leuten beraten? Wie gehst du in so einen Entscheidungsprozess vor? Machst du das eher mit dir aus? Berätst du dich mit Familie, mit Freunden? Wie ist da so deine Vorgehensweise? Jetzt wieder Entscheidung, Vorstand in DCV. Das ist eine weitreichende Entscheidung für dein Leben auch.
Ja, also ich persönlich mache mir immer ganz gerne ein paar Ziele. Was nehme ich mir denn vor für ein Jahr? Was ist denn vorstellbar? Was wären denn Konsequenzen aus einer gewissen Entscheidung? Das heißt, ich denke das schon mal durch und gehe dabei auch darauf ein, was würde mir denn jetzt Freude machen? Wo kann ich jetzt was Neues lernen? Wo hätte ich vielleicht Spaß dran? Wo könnte ich mich nützlich machen? Das sind eigentlich so immer die Kriterien. Also ich arbeite wirklich jetzt in dieser selbstständigen Phase danach, was lässt mich lernen, was lässt mich wachsen, was macht mir Freude. So, und dann picke ich ein paar Themen raus. Und dass das jetzt mit dem Vorstand passiert ist, war eine Zufälligkeit auch, dass ich dachte, das könnte ich mal irgendwann machen. Und dann kam der Vorschlag um die Ecke und dann bin ich halt drauf gesprungen. So, und dann kommt es eben mal, dass man etwas entscheidet, was man in dem Moment noch nicht ganz übersieht. Ne, als die Entscheidung gefallen ist, in dem Moment, du bist jetzt alleinige Vorständin, dann war das so nicht geplant im ersten Moment. Und dann, klar, denkst du dann, ups, na, wenn das mal jetzt kein Fehler war. Aber ich finde, dann nimmst du das in Kauf. Das heißt, ich habe dann gedacht, so, jetzt habe ich diese Entscheidung getroffen, jetzt gehe ich damit. Also ich glaube, das ist für mich der Teil der Erleichterung verschafft, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt sage, ich mache das und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich auch mit den Konsequenzen um und vermeide das Lamentieren, hätte, könnte, wollte, sollte. Ja. Das heißt, ich mache mir die Gedanken vorher, dann entscheide ich und wenn ich dann hinterher merke, die Entscheidung ist da doch ein bisschen, hat andere Konsequenzen hervorgerufen, als ich dachte, dann ist eigentlich die nächste Entscheidung, ich gehe jetzt damit um.
Ja, das ist sehr, sehr professionell. Ich bin so einer, deswegen die Frage da angerichtet. Ich frage ja meistens meine Frau. Du sag ich mal, du kennst mich wie aus dem Ei gepellt und du weißt doch bestimmt, wie würdest du das denn sehen? Also ich mache das auch mit mir, aber hol mir noch immer eine Meinung von außen. Aber so wie das bei dir klingt, ist schon, dass du vieles selbst für dich entscheidest, was ich gut finde.
Also natürlich, ich rede, das ist bei mir übrigens genauso. Bei mir ist auch mein Mann derjenige, mit dem ich sowas berede und auch derjenige, mit dem ich Fehler berede. Wenn mir mal was, wenn mir Fehler unterlaufen ist, der mir arg ist, dann ist er eigentlich der Erste und Einzige, mit dem ich das dann auch berede, mich zum ersten Mal öffne, das auch kundzutun. Das ist dann meistens beim Mann oder auch bei solchen Dingen. Das mache ich ganz genauso wie du. Ich vermeide nur den Prozess des Jammern. Hätte ich mal was anders gemacht? Das versuche ich mir nicht mehr zu geben.
Ja, das ist auch richtig, ne? Weil jede Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung gegen etwas. Und dann kannst du auch, wenn ich jetzt sage, also an dem Tag, wo ich gesagt habe, ich möchte Familie und heiraten und ein Haus, habe ich mich dagegen entschieden, jedes Wochenende vielleicht oder spontan woanders hinzugehen. Ja. Oder woanders. Und wenn ich mich für einen Studiengang entscheide, entscheide ich mich dagegen einen anderen. Also das ist für mich eine gute Entscheidung. Ich wusste, dass die Zeit schnell mit dir rumgeht, weil wir sind schon bei 27 Minuten. Trotzdem habe ich noch ein paar Dinge, die ich unbedingt wissen will, wenn ich dich schon hier zu Gast habe. Und eine Sache, die mir total wichtig ist, wir haben ganz viele junge Zuhörerinnen auch da draußen. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von Frauen in Führung, weil ich oft das Gefühl habe, ich bin nicht einer, der jetzt kategorisiert in Mann und Frau und das ist gut und das ist schlecht, aber ich finde, Frauen haben ganz oft dieses gewisse Etwas, was wir brauchen, um Führung auch in einer neuen Qualität und Diversität zu leben. Jetzt bist du nicht nur Vorständin, sondern auch Unternehmensberaterin und Coach und ja wirklich eine erfolgreiche Businessfrau. Was würdest du denn den jungen Zuhörerinnen als Tipp geben, wenn sie auch in eine Führungsposition wollen? Oder wie sie sich auch so selbstbewusst und wie sie da reinkommen, genau wie du vielleicht den Weg gehen. Gibt's da so ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst?
Ja, also erstmal, Holger, ja, ich sehe das so wie du. Ich bin auch ein Fan von Frauen in Führung. Und ich glaube, warum sind wir so starke Fans von Frauen in Führung? Weil wir dieses Gleichgewicht nicht haben im Moment, das wir bräuchten. Es ist ja nicht so, dass wenn wir nur lauter Frauen hätten, auch alles immer optimal liefe, sondern die Mischung machen wir eigentlich. Und weil wir in dieser Mischung diese Schieflage haben, ist es, glaube ich, wirklich wichtig und auch wichtig, ein Fan zu sein, Frauen in Führung zu fördern. Ich selber habe das für mich, das muss ich vielleicht heute mal sagen, wir sind uns nicht im Klaren über diesen Bias, der da immer herrscht. Ne? Und wir versuchen immer, Frauen zu fördern und Frauen Tipps zu geben. Und ich denke manchmal, eigentlich müsste ich diese Tipps den älteren Führungskräften geben, die Menschen einstellen. Stattdessen sind wir immer dabei, die jungen Frauen zu belehren, wie sie denn umgehen müssen, um diesen Bias, der mit ihnen eigentlich nichts zu tun hat und der auch nicht von ihnen kommt, zu umgehen und damit zu arbeiten. Also für mich ist das wirklich eine Arbeit, die mit allen läuft, mit den, mit wie wir die Jungs erziehen, wie Jungs wir Tipps, wie wir Jungs Tipps geben, die in Führung wollen und wie wir älteren Führungskräften Tipps geben, wie sie eine gute Mischung in ihrer Führungsmannschaft herstellen können. Also das muss ich vielleicht vorne wegschicken, weil sonst ist die Last immer auf den jungen Mädchen, sich zu positionieren in einem Umfeld, das sie offensichtlich noch nicht so, ihnen noch nicht so erlaubt, da zu sein, wo sie hingehören. Also vor dem Hintergrund könnte ich meinem jüngeren Ich sozusagen eigentlich nur ein paar wichtige Sachen sagen. Das Wichtigste ist, mal ganz weg von was vielleicht gesellschaftlich Norm sein könnte, sich klar zu sein, was will ich wirklich? Was will ich, ne, in dem Konglomerat des Lebens, was Familie, Beruf, Partnerschaft, Freundschaft angeht, was soll mein Schwerpunkt sein? Damit fängt es eigentlich an. Und nicht, was sollte, könnte, hätte, wollte jemand anders von mir. Ich denke, das ist für mich eigentlich der wichtigste Tipp, weil ich durchaus auch mich habe lenken lassen von Erwartungen anderer. Und ich glaube, das führt oft auf den Holzweg. Im beruflichen Umfeld, glaube ich, wird es wichtig sein, klar die Klarheit reinzubringen. Was wünsche ich mir? Welche Forderungen habe ich vielleicht auch? Auch mutig zu sein, die eigenen Wünsche in Verhandlungen einzubringen, so Dinge. Da glaube ich, müssen die Mädels oft noch ein bisschen stärker intonieren, was um Klarheit reinzubringen, als es manchmal die Männer müssen. Und das Dritte, was ich vielleicht sagen wollen würde, das gilt für uns alle, das ist kein Tipp an Frauen, in dieser Phase Familie, Beruf, Karriere, alles gleichzeitig, delegieren, was du delegieren kannst. Egal was, ob es ein Wäschetrockner ist, ob es ein Bügelservice ist, ob egal was, delegier alles, was du delegieren kannst. Ich muss nicht Adventskränze basteln in der Schule und ich muss auch keine Plätzchen backen für den Kindergarten. Ich kann das alles kaufen. Also macht euch frei von irgendwelchen Normen, was man tun sollte und delegiert, was ihr delegieren könnt. Das wären so Tipps an mein jüngeres Ich.
Sehr schön. Das hast du sehr toll gesagt. Das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort. Aber ich möchte noch eine Sache, einen kleinen Tipp loswerden, also an alle jungen Frauen da draußen oder an alle Frauen, nicht nur an die jungen Frauen, an alle Frauen, seid mutig, gestaltet das, lasst euch nicht irgendwie in die Ecke drängen oder in irgendwelche Rollen tragen, die von anno 1800 sind. Seid mutig und genau das, was Sabine gesagt hat. Und für die Männer, das möchte ich nämlich sagen, habe ich einen schönen Buchtipp. Den habe ich nämlich bekommen. Schöne Grüße an Andrea Reil. Die hat mir diesen Tipp gegeben. Und das Buch heißt New Work Man, wie Männer glücklicher werden und dabei die Evolution der Arbeitswelt mitgestalten. Und das passt genau an das, was du gesagt hast, Sabine. Nicht immer sagen, hier die Frauen und die jungen Damen. Wir Männer, und da darf ich jetzt von wir sprechen, weil ich ja auch einer bin, wir können uns auch mal hinterfragen. Was tragen wir denn dazu bei? Und wie ist denn unsere Sprache? Weil Sprache macht auch Kultur, ne? Also wie können wir uns denn da einbringen? Und das ist von, Gott, den Namen muss ich jetzt, Giacomo Fritsche und Daniel Pau. Mit einem Vorwort von Waldemar Zeiler, Gründer von Einhorn. Ja. Also, bestimmt ein spannendes Buch im Fallen Verlag New Work Man, dass man einfach auch mal gucken kann, wie können wir denn dabei unterstützen und Rahmen schaffen, damit auch die junge Generation an Frauen mutig ist, Dinge zu machen, weil wir brauchen das, und da bin ich voll bei dir. Wir brauchen diese Diversität und die brauchen wir auch, um erfolgreich zu sein. Die brauchen die Unternehmen erfolgreich zu sein. Das macht auch viel mehr Spaß.
Absolut.
Um mal das Thema Spaß auch nochmal mit reinzubringen. 33 Minuten. Mensch, das war ein sehr, sehr schöner Podcast. Schön, dass du zu Gast warst. Und jetzt hast du noch alles, was du sagen willst, was dir auf dem Herzen liegt, kannst du jetzt nochmal sagen. Jetzt hast du noch die Sabine-Zeit sozusagen. Was ist dir noch wichtig für die Hörerinnen und Hörer? Was möchtest du gern sagen? Es ist jetzt deine Zeit.
Ja, dann sage ich erstmal danke für die schöne Zeit mit dir, Holger, und für die spannenden Fragen. Ich möchte eine Lanze brechen für die Coaches, die uns zuhören, sich uns und die DCV mal anzuschauen. Wir sind dankbar für jedes Mitglied, das uns neue Ideen reinbringt und neue Gedanken und uns auch mal fordert und uns auch mal erlaubt, Fehler zu machen und Dinge auszuprobieren. Wir sind gerade dabei, diese Community, die wunderbare, die wir haben, auszubauen und freuen uns einfach von Herzen für neuen Input und neue Ideen. Also das ist meine Werbeansprache, der DCV sich mal näher anzuschauen und die Leute, die dahinter stehen, vielleicht auch mal anzurufen. Und ansonsten, Holger, ich kann dir nur gratulieren und dir wünschen, dass du diese Arbeit weiterführst. Ich glaube, in Richtung Fehler, sich selber zu erlauben, Fehler anderen zu erlauben. Ich glaube, da liegt der Stein für die Entwicklung, die wir nehmen müssen in Unternehmen, in Verbänden, als Gesellschaft. Fehlerakzeptanz, Ausprobierwilligkeit ist eines der wichtigsten Themen in der nächsten Zukunft. Insofern, Dankeschön und weiter so.
Sehr gerne, das fühlt sich auch gut an. Das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort gewesen. Ich wünsche euch allen und dir, Sabine, natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten. Ich darf auch sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir hören uns erst im Januar wieder. Genießt die Vorweihnachtszeit. Lasst das Jahr in Ruhe ausklingen. Seid stolz auf das, was ihr geschafft habt. Guckt auf die tollen Sachen, die ihr dieses Jahr geschafft habt. Setzt die Erwartung ans neue Jahr nicht so maßlos hoch. Seid einfach auch zufrieden. Viel Selbstliebe haben wir oft drüber gesprochen. Und seid euch sicher, wenn ihr Sabine finden wollt und den Deutschen Coaching-Verband und auch im Deutschen Coaching-Verband mitarbeiten wollt, mit aktiv sein wollt, so wie ich zum Beispiel, wir werden uns dann auch darüber austauschen, Dann werden wir alles in die Shownotes packen. Da findet ihr alles über Sabine, über den Deutschen Coaching-Verband. Da werdet ihr mit Sicherheit fündig. Auch die Buchempfehlung packen wir da rein. Und ihr wisst ja, wenn ihr zum Fehlerfreund werden wollt, dann abonniert meinen Newsletter. Den findet ihr auf meiner Homepage www.holgergoetze.de/links. Und ja, da könnt ihr euch das 5-Tage-Fehlerfreund-Power-Paket kostenlos zu euch nach Hause holen. 5 Videos, wie ihr zum Fehlerfreund werdet. Das findet ihr da auch. Und ansonsten was das für mich. Da bin ich für dieses Jahr raus. Danke für das tolle Jahr mit euch allen. Danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr diesem Podcast treu geblieben seid, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, dieses Thema auszuleben. Und dir, Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg weiterhin im Deutschen Coaching-Verband. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
Total gerne. Danke dir, Holger.
Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Und du auch, Sabine. Bis bald. Ach, tschüss.